Meine Freunde, wir wollen, wir sind im Epheserbrief fertig und wollen mal zur Abwechslung wieder ins Alte Testament gehen. Und da möchte ich einen Abschnitt besprechen, der vielen Bibellesern schwer zu lesen ist oder ein Ärgernis ist. Sie verstehen nicht die Geschichte des Richters Simson. Sie können also im Neuen Testament jetzt nicht anfangen, Sie brauchen das Alte Testament, Richter 13. Da hinten liegen noch Bibeln. Wer keine Bibel hat, verschaffe sich bitte eben eine. Geben Sie die und das Volk da, holen sich. Richter 13, das steht auf Seite 267 in meiner Bibel, für die, die es gerne finden können. Langsam am Anfang vorgehe, vielleicht Dinge sage, die vielen bekannt sind. So bedenken Sie bitte, dass wir eine ganze Reihe Glieder in unserer Bibelstunde haben, die jetzt erst angefangen haben, die Bibel zu lesen, denen vieles neu und fremd ist und denen ich das erklären möchte. Da heißt es, und die Kinder Israel taten Fürder übel vor dem Herrn, Richter 13. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann zu Zora von einem Geschlecht der Danniter mit Namen Manoah. Und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären. So hüte dich nun, dass du nicht Wein noch starkes Getränke trinkest und nichts Unreines essest, denn du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, dem kein Schermesser soll aufs Haupt kommen. Denn der Knabe wird ein Geweihter sein von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erlösen aus der Philisterhand. Zunächst sehen wir, darüber möchte ich zuerst einmal sprechen, zwei Gruppen von Leuten, die Philister und Israel. Ich muss zunächst mal erklären, was das bedeutet für unsere Zeit. Sehen Sie, das Neue Testament sagt uns immer wieder, dass alles, was im Alten Testament geschrieben sei, uns zum Vorbild und zur Lehre und zur Warnung und zur Förderung im Glauben geschrieben sei. Das heißt also, die Geschichten des Alten Testaments sind nicht irgendwelche vergangenen Geschichten, sondern sie sind für die Gemeinde Jesu vorbildlich. Und so wie man das Alte Testament im Allgemeinen heute ansieht, all die Judengeschichten, sind sie eben weiter nicht vorbildlich. Und es war mir mein Anliegen, das Alte Testament richtig zu verstehen, und da habe ich mich gefragt, wie haben wohl die ersten Christen das Alte Testament gelesen? Sehen Sie, in der Zeit der Apostelgeschichte, ja, in den ersten Jahrzehnten der Christenheit, gab es kein Neues Testament. Die Christen kamen zusammen in der Zeit des ersten Korintherbriefs, nicht des Korintherbriefs, des Epheserbriefs, also in der Gemeinde Ephesus. Die kamen zusammen, sie hatten noch kein Neues Testament. Und lasen die Bibel und legten sie aus. Und die Bibel, die sie lasen, war das Alte Testament. Sie haben es aber gelesen als Leute, die von der Offenbarung Gottes in Jesus wussten. Die wussten, dass durch Jesus Gott ein neues geschaffen hat, einen neuen Bund geschaffen hat. Und nun lasen sie das Alte Testament. Und sie dachten an Jesu Wort, forschet in dieser Schrift des Alten Testaments, denn sie ist die von mir Zeuge. Sie haben also in jeder Zeile Jesus gelesen, nicht? Und ich möchte gerne das Alte Testament so lesen lernen, wie die ersten Christen es gelesen haben, als Geschichten, die wichtig sind für die neutestamentliche Gemeinde. Das Alte Testament handelt von Israel. Da steht zunächst die Kinder Israel hier in Vers 1. Die Kinder Israel taten Fürder übel vor dem Herrn. Ich könnte mir denken, dass jemand, der zum ersten Mal die Bibel liest und von den Kindern Israel liest, ein bisschen verblüfft ist, dass es ein ganzer Kinderhaufe gewesen sein soll, nicht? Es waren Volk, es waren Männer, Frauen und Greise, die alle mit dem Namen Kinder bezeichnet werden hier. Wir würden besser vielleicht sagen, die Nachkommen Israels. Wer ist Israel? Israel ist ein Name, den Jakob bekommen hat. Israel heißt zu Deutsch der Gottesstreiter. Der Gottesbestreiter. Nicht einer, der für Gott kämpft. So verstehen wir das Wort Gottesstreiter. Einer, der für Gott kämpft. Ich möchte ein rechter Gottesstreiter sein, nicht? Aber da bin ich noch kein Israel. Sondern Israel heißt einer, der mit Gott gestritten hat. Der mit Gott gekämpft hat. Diesen Namen hat der Erzvater Jakob am Anfang der Geschichte des Volkes Israel stehen. Abraham, Isaac und Jakob. Den Namen Israel bekam der Jakob nach einer ganz bestimmten Nacht. Das war in einer schweren Nacht, wo er ganz entscheidenden und bedrückenden Ereignissen entgegenging. Und in der Nacht hat er nicht geschlafen, sondern am Ufer eines Flusses Jabbok gewacht. Und da heißt, da ist der Engel des Herrn gegen ihn angetreten und hat gegen ihn gekämpft. Es ist ganz deutlich im Zusammenhang, der Engel des Herrn ist die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus, im Alten Testament. Gott selber in Jesus tritt ihm entgegen und kämpft gegen ihn. Ich denke mir, sagt ihm Jakob, du bist ein solcher Schwindler und ein solcher Versager. Jetzt hau ab und ruf mich nicht mehr an. Und da sagt der Jakob, aber du hör mal, du hast mir doch einmal versprochen, ich will dich segnen und ich will mit dir sein. Kannst du lügen? Ja, aber du hast doch den Bund tausendfältig gesprochen. Kannst du lügen? Verstehen Sie? Wir wissen nichts über den Kampf, wir wissen nur, dass es ein schwerer Kampf war. Wir haben eine Andeutung der Bibel, dass der Jakob geweint hat, dass er gerungen hat mit dem Engel des Herrn und dass ihm darüber die Hüfte verrenkt wurde. Er war ein Mann, dem man sein Leben lang die Spuren dieses Kampfes ansah. Aber als die Nacht vorüber war, da sagt der Engel des Herrn, du hast mit Gott und Menschen gekämpft, das heißt mit dem Mensch gewordenen Gott, nicht? Mit dem Heiland und hast abgelegen und hast gesiegt. Und da gab er ihm den Namen Israel, der mit Gott gekämpft hat. Umgestanden, ich kann mir ja nicht denken, dass ein Christ, ein wirklicher Christ, drumherum kommt um solche Nächte oder Tage, wo ihm alles streitig gemacht wird, wo der Herr ihm selber alle Sünden vorhält und man dem Herrn nur seine Sünde hinlegen kann und sagen, aber du hast doch verheißen und du hast doch dein Blut vergossen und du kannst doch nicht lügen. Ich glaube, dass alle wirklichen Kinder Gottes etwas von diesem Israel, dem, der mit Gott gekämpft hat, an sich tragen. Ich wünschte ihn schon, man merkt es dann auch. Und nun sind alle Nachkommen Jakobs, dieses Streiters mit Gott, Kinder Israel genannt worden, die abstammen von diesem Streiter Gottes. Welche Bedeutung bekommt da diese eine Nacht? Ne? Welche Bedeutung bekommt diese eine Nacht? Dass die Erinnerung an diese Nacht des Kampfes mit Gott gewissermaßen in dem Namen eines Volkes sich spiegelt, nicht? Die Nazis haben den Juden auferlegt, dass jeder Mann sich zu seinem Namen, den Namen Israel, beilegen musste. Wundervoll gewesen, ja. Nun ist diese Kinder Israel, oder das Volk Israel, oder einfach Israel, der Name lebt heute nicht, der Staat Israel, trägt in seinem Namen die Erinnerung an jene Nacht. Ist ein Bild, hier im Alten Testament, ist Israel ist Gottes Volk. Und da kommen wir an die ganz wichtige Sache, dass Gott wohl der Herr der Welt ist. Aber dass er die Welt laufen lässt, wie sie gern möchte. Er zwingt sie nicht. Wenn sie dem Teufel dienen will, seinem Sündenfall, darf sie das. bis zum Ende. Aber Gott hat sich in dieser Welt ein Volk erwählt. Israel ist die Gemeinde des Herrn, oder wie Luthers ausdrückt, die Kirche Jesu Christi im Alten Bund. Und damit sind wir an wieder etwas, was ich kurz erklären muss. Das Wort Bund. Sehen Sie, die ganze Bibel kreist gleichsam um diese Wahrheit, dass Gott nicht ohne Menschen sein will. Er hat Menschen nicht nötig. Aber er hat sich geschaffen zum Gegenüber. Nicht? Lasst uns Menschen schaffen, ein Bild, das uns gleich sei. Das Tier ist kein Gegenüber für Gott. Aber der Mensch ist geschaffen, damit Gott ihn ansprechen kann und damit der Mensch ihn ansprechen kann. Der Mensch soll das Du sein, wissen Sie, für Gott, das Gegenüber. Wenn der Mensch das nicht ist, ist er aus dem Menschsein hinabgesunken. Ohne Bund mit Gott ist der Mensch also nicht mehr Mensch. Nicht? Dann nähert er sich immer mehr dem Tier. Wir fangen erst an, wirklich unser Menschsein zu erfüllen, wenn wir das Du sind für Gott. Wenn er uns ansprechen kann und wenn wir ihn ansprechen. Gott sehnt sich nach einem Menschen. Gott will das Du, das er ansprechen kann. Gott will ein Eigentumswort. Und darum hat er im Alten Bund sich Israel erwählt. Warum Israel? Warum Israel? Die arischen Menschen mit blonden Haaren und Langschädel haben sich grässlich darüber aufgeregt, dass Israel auserwähltes Volk sei. Ihr wollt was Besseres sein. Sie sind auserwähltes Volk. Und nun steht 5. Mose 7. Du bist ein heiliges Volk. Dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen, euch erwählt, darum, dass ihr besser seid wie andere Völker oder mehr wert als andere Völker, denn du bist das Geringste unter allen Völkern, sondern darum hat er euch erwählt, weil er euch geliebt hat. Gottes freie Wahl erwählt die Kinder Israel als sein Eigentumsvolk. Und er hat mit ihm einen Bund gemacht. Darum kreist in die Bibel, dass Gott sich nach einem Menschen sehnt, ein Eigentumsvolk will und nicht nur so religiösen Babalabab, sondern ein Volk, mit dem er einen Bund macht. Und darum hat er den alten Bund gemacht am Berge Horeb. Das ist, müssen Sie mal lesen, 2. Mose 19, 20, 21. Wie Gott da auf den Berg kommt und der Berg raucht und dröhnt und der Herr spricht mit ihnen und gibt ihnen sein Gesetz. Und macht einen Bund mit ihnen. Ihr sollt mein Eigentumsvolk sein. Das ist ein richtiges Bündnis zwischen einem geringen Volk, einem miserablen Volk und dem lebendigen Gott. Und das ganze Alte Testament kreist jetzt um diesen Bund. Wenn die ersten Christen die Bibel lasen, dann wussten sie, inzwischen hat Gott den Bund erweitert. Er hat einen neuen Bund geschlossen. Nämlich auf einem anderen Berge, nicht mehr auf Sinai, sondern auf dem Berge Golgatha, wo sein Sohn stirbt für Sünder. Und wer nun im Glauben unters Kreuz kommt, der tritt in den neuen Bund ein. Da können Leute aus Israel gehören dazu, nicht wie wir im Epheserbrief sehen. Und aus der Heidenwelt, aus Deutschland und aus Singapur und überall her. Gott hat den Zaun abgebrochen, der zwischen Heiden und Juden war. Das ist der neue Bund, der auf Golgatha geschlossen ist. Und wer Jesus gehört, die Kirche Jesu Christi, sind nun das Eigentums- und Bundesvolk. Nicht wahr? Wenn die ersten Christen das lasen, dann lasen sie Israel und sagten, wir sind das neue Israel, das neue Bundesvolk mit Gott. Mit das Gott sich erwählt hat. Sein Du, das er liebt, das er erwählt hat, nicht weil sie besser wären, sondern weil ich euch geliebt habe. Nun kommen hier neben Israel die Philister vor. Das sind die Gegenspieler. Und der Herr gab sie in die Hand der Philister, heißt es hier, 40 Jahre. Die Philister waren ein Volk, das an der Küste des Mittelländischen Meeres lebte, die eine ständige Gefahr waren für Israel. Heiden, die einen schrecklichen Götzen hatten, den Baal. Dieser Baal der Philister ist gewissermaßen der Götze aller derer, die vom lebendigen Gott abfallen. Denn der Baal war der Gott der Naturkraft. Wenn ich den lebendigen Gott nicht ehre, dann ehre ich die Naturkraft, der Zeugungskraft und der Frühlings und alles, was also Natur, sehen die Privilegable, das ist doch ziemlich unklar, nicht Ernte. Also die Ernte feiern im Dritten Reich am Ückeberg, das waren Wahlsfeste, kommt il vor, nicht? Da wurden Naturkraft des Bauern und des Bodens und Bluts und Tedreté gefeiert. Das waren, verstehen Sie, das meinten sie mit ihrem Bad. So sind die Philister, wenn die ersten Christen die Bibel lasen, das Bild der abgöttischen Welt. Diese Welt ist nicht areligiös, sie haben ja einen Baal, nicht? Und die Welt ist immer irgendwie religiös. Und wenn ich manchmal katholische Predigten höre, wo von der Förderung der Religion gesprochen wird, dann denke ich oft, Menschen müssen es deutlicher ausdrücken. Religion kann auch Baalsdienst sein, nicht? Nun können wir es einfach so sagen. Philister, das ist das Bild der Welt ohne Gott, die sich ihre eigene Religion macht, den lebendigen Gott nicht kennt und nicht will. Und die beiden stehen sich hier gegenüber. Das Volk, das Gottes Eigentumsvolk ist. Erwählt, erkauft, geliebt. Es steht hier schon das Wörtlein in dem Vers, den wir gelesen haben, Vers 5. Das Wörtlein, das mit einer Rolle spielt, Erlösung. Die Melodie der Bibel, die redet von Erlösung. Das Bundesvolk, das Gott erlöst. Und die Welt ohne Gott. Die stehen sich auch heute gegenüber. Da gibt es keinen Frieden. Aber das ist so schwer zu kapieren. Das hat Israel auch nicht kapiert. Und sehen Sie, es steht hier, die Kinder Israel taten übel vor dem Herrn. Das hieß, sie machten Frieden mit den Philistern. Sie hatten ihre Baalsgötzen da drin. Sie verwandeln die Feste Gottes in Baalsfeste, Naturfeste. Das gibt's nicht. Finden Sie, morgens Gottesdienst, nachmittags Kirmes und Säufnis und abends alles wieder voll gewesen. So christliche Feste gibt es doch nicht. Es gibt doch Kirchweihen. Auf den Dörfern, die sind also so, nicht? Israel tat übel vor dem Herrn. Das heißt, es sagte, wir dürfen doch nicht so isoliert das Ding. Wir müssen doch in die Welt reinpassen. Das sind die Philister und die anderen Könige, die haben alle ihre Baals, da müssen wir uns anpassen. Und wir haben sich angepasst. So wie die Gemeinde Jesus sich anpasst, muss sie Gottes Gebote in die Tasche stecken, wegtun. Du sollst nicht Ehe brechen, das steht nun einfach im Heidenkommentar, du darfst Ehe brechen. Nicht? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, der Katechismus der Welt heißt, das ist ja doof, wenn du hier und dann lügst. Da kommst du gar nicht durch ohne das. Nicht? Und wenn da steht, sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, dann heißt der Katechismus der Welt, du sollst dich erstmal über alle Dinge lieben und dich durchsetzen. Wenn dich durchgesetzt hat, dann kannst du dich auch noch um Religion kümmern. Das ist eine Weisheit, die ich ständig höre, wenn ich die Eltern meiner Jungs besuche. Herr Pastor, der muss etwas durchsetzen, im Leben durchsetzen, dann kann er sich immer noch um Christentum kümmern. Nicht wahr? Verstehen? Das heißt, du sollst dich über alle Dinge fürchten, niemand vertrauen, dann kannst du deinen Baal noch anbeten. Das heißt, Israel hat übel vor dem Herrn, es passte sich der Welt an den Philistern an. Und das Ende war, der Herr gab sie in die Hände der Philister. Das ist das Eigentümliche. Nun regiert die Welt in der Kirche. Nun regieren die Heiden in Israel. Das war ein jämmerliches Ding. Ein jämmerliches Ding. Und wenn ich die Kirchengeschichte, das würde jetzt zu weit führen, ich will nicht zu weit abgehen, aber ich könnte Ihnen mal so eine Kirchengeschichte eben das entlang führen, wie das immer wieder war, wie die plötzlich die Kirche so eine Panik war, wir müssen die Welt reinpassen und das Ende war leere Kirchen und in der Kirche regierte die Welt. Und ich kann Ihnen wohl sagen, dass wenn Sie heute mit offenen Augen durch unsere Christenheit gehen, Sie das genau sehen können. Vorgestern war ein junger Mann bei mir, der aus dem Weiglaus kommt und auswärts studiert. Er sagt, unsere Studentengemeinde ist auch nicht von Gott mehr, von Jesus die Rede oder vom Kreuz Christi, auch nur von Gott, sondern ist überhaupt nur noch die Rede von Lebensproblemen. Nicht? Du und deine Großmutter, du und dein Geld, wie stelle ich mich zum Todesstrafe und irgend so ein Tinnef, nicht? Das ist überhaupt nicht mehr, das kommt gar nicht mehr vor, dass man die Bibel am Tisch legt. Nicht? Verstehen Sie? Das ist so eine moderne Studentengemeinde, dass sie völlig sich auf die Philisterfragen eingestellt hat. Und nun herrschen die Philister in der Studentengemeinde. Vielleicht sogar ein Pastor angewandt. Wir sind augenblicklich in so einer Zeit, wo die Kirche völlig ausgehöhlt wird, weil sie nicht mehr weiß, dass ein Unterschied ist zwischen der Gemeinde Jesu Christi, die vom Geiste Gottes regiert ist, und der Welt. Und wenn sie müssen sich entscheiden, wo sie hingehören. Ich kann nicht zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Ich kann nicht im Heiland gehören. Ich kann nicht von seinem Blut gereinigt sein, wenn ich zugleich mit beiden Beinen in den Gesetzen und Sünden der Welt stehen will. Das kann man nicht. Gott hilf ihn zu einer klaren Entscheidung. Darum reden wir hier von einer Bekehrung, die ein Mensch durchführen muss zum lebendigen Gott. Das heißt, ein Schritt vom Tod zum Leben. Das ist das Erste. Israel und die Philister. Nun wird hier erzählt, dass der Engel des Herrn zu dem Manoah kommt und ihm verheißt, dass er einen Sohn haben wird, oder zu der Frau Manoah, dass sie einen Sohn haben wird. Und da möchte ich erst ein bisschen Allgemeines drüber sagen, das möchte ich so überschreiben. Gott lässt seine Gemeinde nicht im Stich. Das ganze Richterbuch spricht davon, dass er in solchen Notzeiten nun die seufzen über den Schaden der Gemeinde, die sich nach dem lebendigen Gott sehnten, dass er denen Hilfe schickte durch den sogenannten Richter. Das Richterbuch spricht von den Helfern, die Gott nun seiner Gemeinde schickt, um sie zu erlösen. Und dass es diese Richter sind, samt und sonders irgendwie Vorbild auf den Richter, den Gott seiner Gemeinde im neuen Bund geschickt hat, nämlich seinen Sohn, den Herrn Jesus. Verstehen Sie es, oft sehr getrübt sind Sie auf den Abschattung Jesu, nicht? Das werden wir in Simson sehen, aber so haben die ersten Christen bestimmt die Bibel gelesen, nicht? Dass sie sagten, da sendet Gott nun seiner verkommenen, armen und seufzenden Gemeinde einen Erlöser. Und so hat er nun uns den Erlöser geschickt, der sein Volk erlöst aus ihren Sünden und Schuldverhaftungen und aus den Banden der Finsternis und sie zu Kindern Gottes macht. Es ist natürlich, also diese Richter werden sogar ein paar Mal Heilande genannt. Er sandte ihnen einen Heiland. Das ist ein Name, den haben wir für Jesus reserviert, nicht? Und man stutzt, wenn man das Richterbuch liest und er sandte ihnen einen Heiland, dann wird ja der Blick förmlich gepackt und zu Jesus hingeschickt, verstehen Sie? Nicht? Wenn diese Richter sogar Heilande genannt werden. Ich habe nachgesehen, im Hebräischen steht hier wirklich das Verbum Yashar, das heißt helfen, dasselbe wie Soter im Neuen Testament, im Griechischen, das heißt wirklich. Soter wurde Jesus genannt, er sandte ihn ein Jesus, nicht? Das heißt, im Volke Gottes kann immer nur der von Gott gesandte Heiland aufhelfen. Hier wurden Simson geschickt und ein Jephtha, wie sie alle heißen, nicht im neuen Bunde gehen. Die Gemeinde des Herrn, die kam mit der Philistergewalt, es war nicht zu helfen, wenn Gott nicht einen Heiland schickte. Es gäbe keine Erlösung, wenn Gott nicht seinen Heiland, den Herrn Jesus, geschickte. Es ist hier wenig an diesen Geschichten ganz deutlich, und so haben die ersten Christen das sicher gelesen, dass Jesus wirklich die einzige Hoffnung seiner Kirche ist. Wir saßen neulich in einem Kreis zusammen und sprachen davon, dass die katholische Kirche doch so ungeheuer an Macht gewinne. Das haben Sie vielleicht gelesen, nicht wahr? Dass sich jetzt herausstellt, dass die Regierung in Rheinland-Westfalen einen Prälaten hat, der also immer zu Rat gezogen wird, aber keine evangelischen Vertreter. Und die evangelische Kirche nie aufgefordert wurde, einen zu senden und so eine Dinger, nicht? Dass also in Rheinland-Westfalen die katholische Kirche schon ganz unverblümt allein regiert. Es gibt keine Personalfragen von höheren Beamten, wo das Prälat sowieso um Rat gefragt wird. Das sind also, nun sprachen wir darüber und dann wurde gesagt, hier haben wir denn keine profilierten Köpfe in der evangelischen Kirche. Nicht das Hans Lilje und das Fredes Willen. Das hat mich dann auch bewegt, nicht? Und dann lese ich sowas, er sandte ihn Heiland. Und da geht mir auf, wissen Sie, das wird nie was, wenn die evangelische Kirche antritt gegen die katholischen und dann unprofilierte Köpfe und oben Mann eine Regierung. Sondern die einzige Hoffnung der Gemeinde Jesu Christi ist Jesus Christus selbst. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen, sagt er. Und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, so heißt es im Ezekiel, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. Und ich bin so über euch aus glücklich, nicht, dass ich das immer wieder predigen darf und selber davon leben darf, dass Jesus selber die Zuversicht seiner Gemeinde ist. Sehen Sie, manchmal packt einen Jugendpfarrer, nämlich wenn er so Greisen hat, alt geworden ist wie ich, die Verzweiflung ist vielleicht alles umsonst, nicht? Dann gehen Sie ein paar Jahre durch und dann ist eine Abteilung, da geht alles drüber und drunter, nicht? Dann hat man eine Freizeit, da gehen Sie nachts saufen und ist denn alles vergeblich, alles vergeblich. Ich kann Ihnen sagen, man geht manchmal durch grauenvolle Verzweiflung durch, bis ich mir immer wieder klar mache, nein, ich kann tatsächlich dieses bisschen Jugendarbeit im Weihlaus nicht retten. Ich kann dieses bisschen Bibelstunde hier nicht retten. Das kann nur der Herr selber. Aber er kann Tote aufretten. Er kann Sünder erschrecken, dass sie am Rand der Hölle umkehren. Nicht? Er kann sich seiner Herde selber annehmen. Er kann sein Volk erlösen. Sein Blut ist mächtig, wirklich Sünde. Und wenn sie noch so groß wäre, in Schneeweiß zu verwandeln. Jesus ist wirklich die Hoffnung seiner Gemeinde und jedes einzelnen Gliedes in der Gemeinde. Und lassen Sie uns doch wirklich noch ganz anders in unserem praktischen Leben mit Jesus rechnen, mit dem starken und lebendigen Heiland. Aber nun sehen wir uns das an. Gehen wir also zum Simson langsam, aber erstmal seine Eltern. Da heißt, es war ein Mann zu Zora von einem Geschlecht der Daniter, das war der Papa vom Simson, nicht? Mit Namen Manoah. Ich möchte, sagte ich, dieses Alte Testament lesen, wie es die ersten Christen gewesen haben. Und ich glaube, sie haben hier überall große und herrliche geistliche Dinge gelesen. Der Mann Noah stammte aus dem Stamme Dan, wie hier steht, auch von dem Geschlecht der Daniter. Sie wissen, dass Israel 12 Stämme hatte. Eins der 12 Stämme war Dan. Aber wer nun mal in seinem Leben ein paar Mal das Alte Testament vielleicht durchgelesen hat, der ist dahinter gekommen, dass die Aufzählung der 12 Stämme Israels eine wackelige Sache ist. Da ist nämlich so, da kommt einer der 12 Söhne Jakobs, war nämlich, von dem die 12 Stämme stammen ab von den 12 Söhnen Jakobs, nicht? Und einer der 12 Söhne hieß Josef. Und eigentlich kommt ein Stamm Josef nie vor. Der Josef hatte nun zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Und nun wird immer ein Stamm Ephraim Manasse genannt. Dann sind es aber 13, verstehen Sie? Da muss ein anderer geschlabbert werden. Und der eine, der geschlabbert wird, ist da. Ist meistens da. Wenn Sie zum Beispiel in der Offenbarung 7 lesen, da steht, es wurden so und so versiegelt aus dem Stamm, also eine Aufzählung der Stämme Israels, Offenbarung 7 im Neuen Testament. Da steht der Stamm Manasse, da steht ein Stamm Josef, merkwürdigerweise ein Sohn, der Josef, aber der Dan kommt nicht vor. Das heißt, dieser Stamm Dan war wohl ein Stamm der, ach, ferner Liefen, wissen Sie, ferner Liefen, verstehen Sie, nicht? Wir sagen im Weigelhaus, es gibt so Typen, die sind Randfiguren, nicht? Sind auch da, aber sie sind nie im Zentrum, sind immer Randfiguren, nicht? Wenn man sie mal ranziehen will ins Licht, dann sind sie abgewitscht, nicht? Aber dann stehen sie wieder am Rande, naja, da. Der Dan, ganz weg ist er nie, aber ganz da ist er auch nie. Es war also ein Stamm, der im Leben dieses alttestamentlichen Volkes Gottes. Na, vielleicht prüfen Sie, ob Sie nicht auch so eine Type sind. Auch in der Bibelstunde haben wir so eine Type, nicht? Wenn Sie merken, jetzt wird es ernst mit der Bekehrung, dann bleiben Sie mal 4 Wochen weg wieder. Dann kommen und so. Habe ich jemanden getroffen? Genau das habe ich gemeint. Verstehen Sie, der Stamm Dan spielt, war also nicht gerade der Stamm, von dem große geistliche Impulse ausgehen. Nicht? Und von dem Stamm da muss man noch was sagen. Also 1. Mose 37, da hat der alte Jakob sterbend seine Söhne gesegnet, diese 12 Söhne, von denen die Stämme Israels ausgingen. Und da kriegt der Stamm Dan einen merkwürdigen Segensspruch mit. Einerseits, von Dan wird ein Richter ausgehen, da wird der Simson verheißen, das ist sehr interessant. Aber dann steht da, Dan ist wie eine Schlange, die sich krümmt am Wege und ein Reiter, der vorüberreitet, in die Ferse steht. Die Schlange ist in der Bibel immer das Satanische, nicht? Und man könnte beinahe sagen, ist die Schlangenart reichlich vertreten in dem Stamme Dan. Verstehen Sie diese biblische Sprache? Die Schlange ist die Versucherin, nicht? Das Dämonische. Und nun kriegt der Dan gesagt, du bist wie eine Schlange am Wege. Da könnte man fast sagen, ist der arme Stamm Dan so, dass er also sehr viel mitträgt von der Art des Satanischen, nicht? Kurz, wenn ich jetzt alles zusammenhalte, dann war der Stamm Dan gewiss nicht der herrlichste und größte und geistlichste, sondern sehr kümmerlicher. Und von diesem Stamme Dan, in diesem Stamme Dan erweckt sich Gott nun den Simson. Und das ist mir doch sehr interessant, weil wir nämlich auf diese Linie gezogen werden. Dieser Manoah lebte nämlich noch in dem Ort Zora, das heißt Niederlage, nicht? Niederlage. Das passte zu der Atmosphäre in Israel. Die lebten alle in Zora, nicht Israel. Da hat der Baal gesiegt. Sie taten Übelfürder vor dem Herrn und der Herr gab sie 40 Jahre. Da war lauter Zora und da passt der Name Niederlage herrlich. Der zwar ausgerechnet dem Stamme da noch eine Stadt, die so einen komischen Namen führt, versehentlich Niederlage. Darf ich mal eben zwischendurch sagen? Vielleicht sind wir auch Leute, die in Zora leben, die augenblicklich geistlich nur Niederlagen kennen. War eben die Rede von der Frühlingsmüdigkeit, nicht? Das kann zu Frühlingsniederlagen führen, nicht? Ich lese nicht mehr die Bibel, ich bin zu müde zum Beten und dann regt sich alles, was ich überwunden glaubt, in meinem Herzen an Unreinigkeit und Zorn und Feindschaft. Und steht alles wieder auf und der ganze alte Mensch ist wieder da. Nichts wie Niederlage, dass man abends nicht mehr um Vergebung zu bitten war, wenn man nicht mehr zu singen war, darf ich wiederkommen mit der alten Schuld. Hast du nicht verloren, endlich die Geduld. Ich denke, das will ich euch sagen. Wenn ein Weltmensch sündigt, dann wird er nie sagen, das ist eine Niederlage. Nicht? Das ist typisch für Kinder Gottes, dass sie, wenn sie in Sünde fallen, das als Niederlage bezeichnen. Wenn ich ihre Weltmenschen sündigen sehe, der sagt nicht, ich habe eine Niederlage erlebt. Das sagen nur Kinder Gottes. Nicht? Und wenn wir also von Niederlagen in unserem Leben reden, das ist immer noch ein Kennzeichen, immer noch ein Kennzeichen, das am Heiland gehört. Nicht? Aber, oh ihr lieben Leute, die ihr in Zora lebt, nur so geistliche Niederlagen habt, so Tiefpunkte, hört jetzt diese Geschichte. Der Engel des Herrn, das ist Jesus im Alten Bund, kommt zum Stamme Dan, zu dem verachteten, ungeistlichen, aufgeschlabberten Randfiguren Stamm Dan, in die Stadt Niederlage und fängt dort an zu erwählen. Es gefällt Gott auch an der kümmerlichsten Stelle neu anzufangen. Es gefällt unserem Gott auch da, wo keiner was erwartet, seinen Namen zu verherrlichen und sein Evangelium großartig zu machen. Nicht? Geben Sie mal die Hoffnung nicht auf. Sondern glauben Sie mal, wenn Sie vielleicht in Zora leben augenblicklich, dass gerade jetzt der Herr Jesus, der ja für Sünde gestorben ist, gerade in Ihrem Leben eine ganz besonders neue Tour anfangen will. Eine ganz besonders neue Tour anfangen will. So wie er in Dan, in Zora, in Niederlage, ein ganz neues beginnt, in dem der Engel des Herrn kommt. Ach, der Herr dann fängt immer bei Sündern sein Werk an. Nicht bei Niedrigen, im Tälern, bei Gedemütigten. Wie heißt es im Psalm 34? Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die zerschlagenen Gemüt sind. Deren geschlagenes Gemüt haben. Nun, in dieser Stadt Zora also und in dem kümmerlichen Stamme Dan lebt nun der Mann namens Manoah. Ich denke mir, dass Mann Noah und seine Frau, ich gehe das im Ganzen hervor, keinen Teil hatten an dem Geist, der in Israel damals regierte. Sie gehörten zu den Stillen im Lande. Darauf weist der Name des Mann Noah schon hin. Das heißt, Mann Noah heißt zu Deutsch Ruhe, Frieden. Als ich das heute mir übersetzte, Ruhe. Herr Ruhe, schön, nicht? Herr Friede. Da, Ruhe heißt eigentlich, es kommt von Ruhe, ja. Da dachte ich, es könnte sein, dass in dieser Zeit der Friedelosigkeit, wo man diesen Baal mitdient, wo man den Namen des Herrn noch nennt und doch vergessen hat, wo man hin und her gerissen ist zwischen dem Herrn gehören, dem Heidentum, wo man der ganzen Friedelosigkeit und Unrast und Schmutz der Philister verfallen ist, da lebt einer, über dessen Leben Ruhe liegt. Ruhe fand hier mein Gewissen, heißt in einem Lied vom Kreuze Jesu. Denn sein Blut, o reicher Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Kinder Gottes, die ihrem Heiland gehören, wissen in dieser Zeit der Friedelosigkeit und Unruhe etwas von doch. Stolzen Ruhe der Kinder Gottes, das ist ein Wort aus dem Alten Testament. Mein Volk soll in stolzer Ruhe leben. Und ich wünsche Ihnen, meine Freunde, dass sich vom Heiland, von dem Herrn Jesus das schenken lassen. Diese stolze Ruhe der Kinder Gottes. Ich wünsche uns, dass wir mal Noah sind, mitten in dieser abgöttischen und friedelosen Welt. Menschen voll des Friedens, der höher ist als alle von uns. Ja, meine Zeit ist rum, kann man nichts machen. Aber wir werden auch eines Tages, vielleicht im Jahr 1965, fertig mit dem Simson, wenn wir noch gar nicht eingeholt haben. hatte ich eine Freizeit und eine Evangelisation, und es ist üblich, dass ich hier eben kurz davon erzähle, wenn ich solche auswärtigen Dienste habe. Das war eine Helferfreizeit, die haben wir jedes Jahr in Ostern in der sogenannten Hasensprungmühle. Komischer Name, das ist ein wundervolles Heim in der Nähe von Leichlingen, das ist ja bekannt wegen seiner Blüten. Und wir hatten genau die Woche, wie sie über die Blüten aufbrachen. Sauber, nicht? Das war zwischen Rot und Weiß und so, waren wir da eingehüllt in Blütenmeere. Und ein netter Kreis von 40 jungen Leuten, dem entzückenden Heim da, das ist äußerlich alles wunderschön. Nun, da hat man dann morgens, wissen Sie, stille Freizeit, das ist so schön, das habe ich besonders gern. Morgens, da singe ich laut, dann kommt alles zusammen, nicht? Dann wird die Losung gelesen und ein Text ausgegeben. Und da hat jeder sein Testament und verkrümelt sich und liest 20 oder 25 Minuten lang seinen Text und betet für sich. Und das habe ich so gern, da gehe ich so am Rand, auf so einer Straße da entlang, so am Berghang und da im Gras, wie so ein Osterhäschen, nicht wahr? Und da vor dem Haus auf so einer Bank, überall sitzt einer mit seiner Bibel, nicht? Und da kommen so ab und zu Arbeiter vorbei, die zur Schicht gehen und gucken, was ist das? Es erregt Aufsehen, wenn ein junger Mann heute still da sitzt und das liest und gar 40, das ist ein Phänomen, nicht? Und so brüllt es nicht, das ist aber so, das ist... Nun, und dann ist Frühstück und dann kommt also eine richtige Bibelarbeit. Und dann einfach, ja, ich bin mit den Jungs gewandert, das ist natürlich für einen alten Mann manchmal ein klein bisschen erschöpfend, nicht? Aber wissen Sie, diese Brüder kriegen sie ja einfach nicht mehr. Wir machen eine Wanderung. Ersten Tag hatte ich angeordnet, ich mache eine Wanderung und dann gehe ich durchs Lager, es ist der halbe Verein da. Ich habe einen Anschluss verpasst, die waren schon weg, ich habe... Nicht? Und dann legen sie aufs Bett und pennen und dann sind sie nachts raus am Munter und stören das ganze Lager. Ich muss die Brüder in Gang kriegen. Da hilft also nichts, da muss der alte Mann mit, nicht? Los, der letzte Mann ran, nicht? Dann ist einer, den muss man wieder beiholen, der hat also ganz vergessen, wir gehen wollen. Nicht? Also mit Rädern, mit Autos, mit Gummi, irgendwie, aber nicht zu Fuß, nicht? Und wenn man dann losgeht, ist wunderschön, weil so eine Talsperre wo so, boah, da konnten sie kahnen und so, ne? Und dann schrien sie immer, ich soll ihnen Coca-Cola ausgeben. Ich sage, so reich bin ich. Nun wirklich nicht. So reich will ich nicht. Und da haben sie nach so einem Mitleid mir meinen Kaffee bezahlt, nicht wahr? Das war sehr großzügig. Nun, und dann im 6. war schon Abendbrot. Und dann kam ein Omnibus und dann fuhren wir nach Benrath. Ich habe das schon seit vielen Jahren in Hasenbrunnmühle in der Osterwoche, die Freizeit. Wir haben dreimal in Leichlingen evangelisiert. Und da war die Kirche kaum voll und ein Tod. Der sagt, jetzt gehe ich nie mehr hin. Und dann war ein junger Mann erweckt worden. Und durch den ist ein kleiner CVM entstanden. Und dann ein Mädchenkreis. Und die haben dann gesagt, so jetzt kommen sie mal wieder. Und voriges Jahr waren wir da, da war die Kirche überfüllt. Inzwischen waren wir mal in Opla. Ich beackere diese tote Gegend, das ist so um Köln rum, Düsseldorf. Das ist ja, nicht wahr, der höhere Prozentsatz katholisch, das sind die Espora-Gemeinden und der wirkt ja schrecklich verwüstend, wissen Sie. Das Glauben, wie es verwüstend wirkt, du kannst Karneval feiern, da gehst du am Aschermittwoch beichten, nicht wahr, das ist alles wieder gut und das wirkt einfach vernichtend. Und dann ist da jahrelang der Liberalismus in der evangelischen Kirche gewesen. Um Düsseldorf herum, da waren all diese geistreichen liberalen Pfarrer. Nicht, die Kirchen leer gepredigt haben, weil sie Menschen lehren, Prediger, will das denn hören? Und nun ist das einfach schön, da denen, die es wollen, denen, da ist so allerhand Neues, mit der Evangelisation zu helfen. Wir haben da Schönes in Sachen erlebt. Ach, ich bin da gescheitert, das ist ein kleines Tricknest, Monheim, da habe ich vorher evangelisiert, da habe ich eine Turnhalle nicht voll gekriegt. Nicht? So, das ist einfach der Tod, das sind Mauern von Widerstand, nicht? Oder Pfarrer der Gemeinde dann erklärt, ja, ich bin zwar Samstag und Sonntag nicht da, dann machen sie dann den Kram oder so. Also, erstaunliche Dinge, sagen wir. Und nun war da immer ein Omnibus gekommen von Benrath, wissen wir, Schloss Benrath ist, das gehört schon zu Düsseldorf. Das ist also berühmt, geistlich tot. Und da ist ein junger Pfarrer Urban und ein Pfarrer Bach, zwei Gläubige, feine, famose Pfarrer. Die kommen noch zur Terstegensruhe mit zwei Omnibussen immer. Und immer hinterher passt der Buschmann der Evangelisation bei uns. Nicht? Dann haben wir es gemacht. Und die haben das also mit Gebet und Flehen vorbereitet. und vier Plakaten. Das war schon so ein Rumsch, dass als ich am ersten Tag so um diese Kirche, das Gemeindehaus, eine Kirche rumlief, da war so neue Wohnblocks von einem Balkon runter. Ein Mann mich wohl erkannte, weil mein Bild auf allen Plakaten drauf war. Und anfing auf einmal hemmungslos da oben runter zu schimpfen. Nicht? So, ich ging ganz gewöhnlich auf den Apfel überlegen, mein Bruder, einmal fängt er da oben an. Ich habe mich gefreut und gedacht, sieh mal, also das haben sie doch gehört, dass hier was los ist, nicht wahr? Da regen sie schon auf drüber. Wundervoll. Nun, also in die Kirche wollte man nicht, dass ein Gemeindesaal mit, was wird sein, 400 Plätze oder was? Sie haben dann Stühle reingestellt, also das waren dann 500 Plätze etwa. Das ist für Benrath eine enorme Angelegenheit, nicht? Eine enorme. Interessant war, da hatten sie so ein neues Mikrofon, da musste ich mich erst anbefreunden. Das war nicht so wie hier, mit einer Strippe zum Apparat, sondern so ein Ding, das hängt man nur, das steckt man in die Tasche hier. Und dann ist ein Draht an den kleinen Sender, den schickt man in die Hosentasche. Und dann ist kein Draht, da können sie rumlaufen, tolle, nicht? Und die Leute waren auch so verblüfft, wie kann der rumlaufen und das geht durch alle Lautsprecher durch. Nicht? Das ist also der Tasche ein kleiner Sender und der nimmt natürlich den Apparat auf, also Gottesdienst, diese neuen, aber ich, das bammelte mir dauernd, also das störte mich auch. Ich musste mich sehr dran gewöhnen. Aber es war dann einfach schön, wissen Sie, wenn ich diese Versammlung ansah. Ich habe wirklich gedacht, wenn so gläubige Pfarrer mal anfangen, treu zu arbeiten, das sind keine großen Dinge, aber dann regt sich sowas. Nicht die Gläubigen kommen zusammen, Gebetskreis, ein wundervoller Gebetskreis vorher, und die Leute fangen an aufzuhauen. Ich hatte nun gerade zwei Einladungen nach Düsseldorf Mitte abgesagt. Nicht eine Kreuzkirche, das ist im Zentrum, und in einem anderen Saal, und die kamen nun mal an, die Brüder, und sagten, ich verstehe ihn gar nicht. Uns sahen sie ab, und dann gehen sie hinter dem kleinen dreckigen Benrath. Ich sagte, das ist gerade interessant, hier an so einer Totenstelle mal ein bisschen zu bohren, nicht? Und den Pfarrern zu helfen. Und besonders interessant war nun für uns der Samstag, da hatten wir nachmittags um vier eine Jugendversammlung angesetzt und eingeladen. Und dann war zu aller Verblüffung war der Saal also bis zum letzten Studium besetzt, Samstagnachmittag um 4 Uhr von jungen Volk. Aber wie ich nettes junges Volk, so natürlich doch alles müde Typen kamen da an. Fernstehen die Jugend wirklich. Und da habe ich gedacht, wissen Sie, ich muss mich über meine Jungs auch schrecklich ärgern. Aber man kann sie brauchen, die Kerle. Die haben da ein Programm hingelegt, da war alles dran, nicht? So drei Zeugnisse. Das war einfach herrlich. Wie einer so erzählte, wir zu einer Firma kommt und dann soll er da ein LKW fahren oder was, ein Lieferwagen, da ist die ganze Kabine mit schmutzigen Bildern ausgeschlagen. Da sage ich mir Herz gepasst und gehe zum Chef und sage, da kann ich nicht fahren. Und mein Chef ist ein Christ und sagt, habe ich nicht gewusst. Und die Bilder kommen raus, nicht? Und nun gab es natürlich einen Sturm bei den anderen da. Wie er das erzählte, das war sehr, sehr eindrücklich. Da habe ich gedacht, wie schön, wenn so ein junger Mann auch hinsteht, nicht? Der eine erzählte, wie er zum Glauben gekommen ist. Es war, so drei Kerle machten ein Zeugnis. Dann lernten wir ein neues Lied. Das hatten wir rasch abziehen lassen. Und das wurde nun, einer brachte das denen bei. Und dann hatten so ein paar, ich erzählte 20 Minuten lang. Jeder Kreis sagte ein Grußwort. Da mussten sie sehr aufraffen, dass sie, der EC sowieso grüßt damit. Wissen Sie, dass wir mal wussten, was ist alles da, nicht? Und ich erzählte ihnen 20 Minuten lang, dann hatten sie so ein paar Sketch, hatten sie eingeübt. Aber großartig, nicht etwa so. Da sage ich, ihr müsst das so machen, an der Ecke stehen ein paar Halbstarke und sind ihre Schlager, nicht? Und die Jungs gehen von 7 bis 8 durch die Straßen, singen Lieder, machen Sprechchöre und laden ein. Die Polizei sagte, wir wollen es nicht gesehen haben, wir gehen immer an eine andere Ecke, sagt, wo wir hingehen, nicht? War nett von der Polizei. Genehmigen können wir es nicht, nicht? Wenn ein Streifenwagen auffällt, können wir nichts machen. Und nun wollten wir mal so Erlebnisse damit vorführen, verstehen Sie? Und da stehen also ein paar, sage ich, da stehen ein paar Halbstarke an der Ecke, die werden singen ihre Schlager, und dann kommt ein Trupp von hinten an und singen unsere Lieder, und dann muss ein Gespräch geben. Und das haben sie nun selber ausgedacht. Und da habe ich gemerkt, wie wenig habe ich Ahnung von unserer modernen Jugend. Da standen also erst so ein paar Halbstage auf der Bühne, der Vorhang ging auf und, verstehen Sie, Schlager, es gab keine Rede mehr, sangen da irgendwas Grausames. Ja, so hat so Klampen. Da so rum, Schade, was ist das? Verstehen Sie, grausam. Ich habe immer gemerkt, dass ich von dieser, von dem, was diese Jugend singt, tut, aber der ganze Saal war sofort dabei, nicht? Sofort dabei, wussten alle Bescheid, nicht? Und dann auf einmal in dieses Gezerr hinein, hört man immer näher kommen, wag es mit Jesus, was für eine Not ab sei. Und dann kommt immer mein Trupp auf die Bühne, stehen diese zwei Trupps sich gegenüber. Es kommt ein Gespräch, nicht? Käse, mein Gott, ich. Und dann wurden Namen genannt, so, ich hätte noch gesagt, Elvis Presley oder so, immer hochnehmen. Namen, die ich nie gehört habe, verstehen Sie? Die Götter der Zeit wechseln so schnell, dass ein alter Jungfrau nie mehr mitkommt. Es wird. Aber dann toll eindrücklich, wie am Schluss alle abgezogen sind und einer von diesen Jungs bleibt übrig, die da so, ne? Und steht vor dem Mikrofon und sagt, was hat er gesagt? Heraus aus dem alten Dreck, Jesus lebt. Mann, wenn das wahr wäre. Das wäre schön. Und da geht der Vorhang zu. Da war ein Still im Saal auf einmal, nicht? Und was, verstehen Sie, ich hätte es nicht arrangieren können, das, ich weiß zu wenig Bescheid, nicht? Ich hätte nur so, so könnte man es machen. Aber ich habe gesagt, man kann sie brauchen, meine Kerle, nicht wahr? Dass sie das nun so nachträglich hinkriegen. Oder ganz köstlich ein kleines Zeichen, erzähle ich, wir machen Hausbesuche, und der Erleben bei aller Hand führt mal so vor, nicht? Da fängt das an, da sitzt ein Vater am Sonntagmorgen, rasiert sich und singt dazu einen Schlager. Und dann klopft's herein, kommen zwei vom BH und sagen, Herr Meier, ist Ihr Sohn nicht da? Mein Junge, Karl, nee, der ist in der Kirche. Wieder, im Augenblick kommt der Karl rein im Schlafanzug. Papa, hast du meine Krawatte geklaut? Und so, nicht? So erlebt es ja bei einem Hausbesuch. Der ist in der Kirche, nicht? Und dann also Gespräch mit so einem Jungen, so ein Vers 10 uns da hingelegt, etwa, da sangen sie ein Lied, was war das für ein Lied, das sang der da, wo die Zwischenrufe kamen. Wir jungen Christen tragen durchs dunkle deutsche Land und dann auf einmal im Saal hinten eine Augenfeuer, auf mit dem Quatsch, Jesus, immer euer Jesus. Und dann von oben meine Antwort, es war so improvisiert, sah das aus, nicht? Wie aus dem Saal heraus immer wieder nach jedem Vers so ein Protest kommt und oben einer kurz antwortet. Reinheitsschild, Reinheit, Reinheit, der lacht, das gibt's doch gar nicht. Einer vortritt so ein kleiner Stips und sagt, ich bin kein Idealist, aber im Namen Jesu wollen wir es wagen, um Reinheit zu kämpfen. Und dann kommt der nächste Vers. Es macht einen großen Eindruck. Dann bin ich in den Schlosspark spazieren gegangen, abends war die letzte Evangelisation. Können Sie sich denken, das ist sehr anstrengend, nicht? Man kommt dann Samstagnacht zurück und am Sonntagmorgen ist hier der Gottesdienst, man muss ganz umgestellt sein. Aber ich habe ja, was ist für ein schönes, reiches Leben, nicht? So 40 Jungen Gottes Wort sagen, dann mit diesen 40 in so eine Gemeinde hinein, die so unendlich dankbar ist, diese beiden Pfarrer, die sie jeden Abend da waren, und wie sie strahlten, wie die Honigkuchenpferde, wie ihr Sälchen da voll war, nicht? Und wie sie mitging, das war einfach unvergesslich schön.